Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Jan Jovanovic, Aktivist, Performer und eine der bekanntesten Stimmen der Romja in Deutschland. Mit 14 Jahren verheirateten ihn seine Eltern. Mit 16 wurde er zum ersten Mal Vater. Mit Anfang 20 outete sich Jan Jovanovic als schwul. Als Sohn einer Roma-Familie und homosexueller Mann erlebt er offenen Rassismus und wird täglich mit Vorurteilen konfrontiert. Seit Jahren kämpft Jan Jovanovic dagegen. Er gründete verschiedene Initiativen, hält Vorträge und leitet Workshops. Vor ein paar Monaten ist das Buch »Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit« erschienen. Darin erzählt der 43-Jährige gemeinsam mit der Journalistin Oyinda Mola Alashe die Geschichte seiner Selbstermächtigung. Er nimmt auch Bezug auf den Poraimos. Das ist das Romanes-Wort für den Völkermord an den europäischen Roma in der Zeit des Nationalsozialismus. Gleichzeitig entwirft Gianni die Vision einer diversen, antirassistischen Gesellschaft. Um all das geht es in unserem Gespräch. Und Achtung, Spoiler, eine Maus ist auch dabei. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter, Jan Jovanovic. Schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Eva. Ich freue mich sehr. Es gibt einen Grund, warum wir lachen.
Ja, wir sitzen hier in einer in einer sehr dunklen Location. Mm. In einem, wie würdest du das Hotel beschreiben?
Ich würde es direkt so behaupten, wie ich sehe. Stundenhotel am Frankfurter Bahnhofsviertel, mittendrin Eva und ich, wir zwei seriösen Menschen unter Rotlicht und unter Peter und Grünkohl.
Wir machen jetzt das Beste draus und werden jetzt hier ein Stündchen miteinander verbringen.
Ja, ich freue mich sehr.
Sehr schön. Gianni, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
Oh, das okay? Mache ich. Ich liebe es.
Sehr schön. Was ist dein Lieblingsgericht?
Spaghetti Bolognese.
Okay, das kam sehr schnell und sehr spontan.
Ja.
Okay, gibt's kein Vertun.
Ich mache die beste Bolognese der Welt, das sagen alle meine Freundinnen. Mein Mann, meine Kinder, meine Enkel, alle finden es super und ich habe es gelernt von Mama.
Okay, und die Bolognese kommt auch in deinem Buch vor, die hat es auch in deinem Buch geschafft.
Ja, stimmt. Ich wollte eigentlich das Buch Spaghetti Bolognese Buch nennen oder der ewige Butterkomplex. Oyinda und meine Co-Autorin sagte so, nee Gianni, ich glaube, das Leute sollen das nicht mit einem Kochbuch verwechseln. Aber vielleicht schreibe ich ja noch ein Kochbuch mit Roma-Rezepten.
Das klingt doch nach einer tollen Idee. Was ist dein Lieblingswort?
Liebe.
Liebe.
Ich liebe es zu lieben und ich liebe es geliebt zu werden. Und ich glaube, dass alles hier, was wir auch hier in diesem, das Hotel ist eigentlich gar nicht so schlimm, Eva, komm, sag. Ich sitze hier gerade im Frühstücksraum. Das ist auch mit Liebe gemacht worden. Also Liebe schafft Materie, sagen wir es mal so.
Okay. Und du meinst aber insbesondere die Liebe zwischen Menschen.
Of course, ja. Das ist die wichtigste und die größte natürlich.
Was ist für dich das Unwort aktuell?
Oh, da gibt es so viele. Was fällt mir da gerade ein? So jetzt spontan würde ich sagen, ganz viele greifen dieses Wort Woke an. So Wokeism, sagen sie mehr Wokeismus und so. Und wir wollen ihnen alles verbieten und wollen ihnen alles irgendwie wegnehmen und so. Das nervt mich gerade, weil dieses Wort woke, to be woke, ist ein Wort aus der afroamerikanischen Bewegung, die in den 30er Jahren entstanden ist. Und dieses Wort bedeutet Achtsamkeit, Wachsamkeit gegenüber ungerechten Strukturen und gegenüber Menschen, die Rassismus und Diskriminierung quasi in ihrem Leben haben. Mhm. Dass wir quasi achtsamer miteinander umgehen und wachsamer vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Menschen haben eine komplett falsche Vorstellung, was Narrative eigentlich in ihrem Ursprung bedeuten.
Genau, darum gibt es ja diesen Podcast, um da auch mehr Vielfalt in die Podcast-Landschaft zu bringen und in die Köpfe. Du hast ein sehr schönes Buch geschrieben, wie ich finde.
Vielen Dank.
Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit. Ja. Du schreibst darin über dein Leben.
Unter anderem, ja.
Du bist 1978 in Rüsselsheim geboren. Deine Eltern sind Romnia. Und du schreibst, die Bilder im Kopf von deiner Kindheit sind Armut, Röcke und Gewalt. Was sind so die frühesten Bilder im Kopf von deiner Kindheit?
Das sind tatsächlich diese Bilder, die ich auch so im Buch beschreibe, wo wir in Darmstadt auf der B42 gewohnt haben, im wahrsten Sinne. Also das war in so einem Hang, wo die B42 durchfuhr, und dort hat uns die Stadt Darmstadt damals als Ausweichimmobilie, als Ersatzimmobilie ein Schweinestallhaus zur Verfügung gestellt, weil unser Haus in der Wormser Straße 22 in Darmstadt in die Luft gejagt worden ist und wir den Anschlag, ich schwer verletzt und die anderen ebenfalls, überlebt haben, und die Stadt Darmstadt entschied dann, dass wir auf die Wormser Straße kommen. Also die ganzen Nichts, da war ja nichts. Ja. Das ist so etwas, was so die ersten Bilder sind, die in mir hochkommen. Und wenn ich an Röcke denke, dann denke ich natürlich an die Röcke, die meine Mutter, meine Oma getragen hat, alle Frauen in unserer Familie, die Röcke getragen haben, die unfassbar schön sind bis heute. Diese Stoffe sind einfach ein Traum. Und meine Großmutter war als junge Frau und dann später auch noch eine sehr, sehr talentierte Näherin und hatte auch viele Ideen zu Designs, und sie hat dann alle meine Tanten, meine Cousinen, ihre Schwiegertöchter damit eingekleidet, und das war einfach traumhaft schön mit anzusehen, und ich durfte ja irgendwann mal ja auch. Oma ist demokratisch gewesen.
Das heißt, als Kind hast du eben auch Röcke getragen,
ja, ich weil du die so toll fandest. Als Kind, ja. Und meine Großeltern haben das auch zugelassen, meine Eltern auch, bis so zu meinem siebten Lebensjahr, sechsten, siebten Lebensjahr, wo ich dann zur Schule gehen sollte, da gab es dann eine Zäsur.
Also sehr eindrückliche Bilder, sehr eindrückliche Erinnerungen, schöne und schlimme, also schlimme Gewalt. Ja. Du warst damals 4, als es diesen Brandanschlag gab. Hast du daran auch noch konkrete Erinnerungen?
Ja. Die Medien und AktivistInnen der damaligen Zeit und auch heute, wenn man rückblickend drauf schaut, benennen es auch so, was es war. Es war nicht nur ein Brandanschlag, es war ein Pogrom gegen unsere Community. Das erste Pogrom nach 1945 in Darmstadt an der Minderheit der Roma. Der Anschlag erfolgte eines Nachts, wir haben alle geschlafen, Autos fuhren vor, Menschen stiegen aus, jodeln, schreien, rassistische Narrative, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, die wir aber alle kennen gegenüber unserer Minderheit, und dann flogen Steine, dann flogen Fenster kaputt, und dann haben sie halt eben diese Molotow-Cocktails reingeschmissen, und dann explodierte die Tür, und der Knall war so laut, dass man sogar es bis in die Innenstadt gehört hat. Die Nachbarn drumherum, deren ihre Häuser wurden ebenfalls beschädigt. Das Nachbarhaus genau gegenüber hatte kaputte Scheiben, überall lag einfach nur Schrott und Drama im Endeffekt auf der Straße. Also es war ein Anschlag, es war ein Bombenanschlag. Mhm. So kann man sich das auch vorstellen in dieser Siedlung, wo wir da gewohnt haben. Und ich bin dabei verletzt worden, als wir rausgelaufen sind, haben sie nochmal zusätzlich mit Steinen und Flaschen auf uns geworfen, und ich bin dann sehr schwer verletzt worden. Ich bin mit von einem Pflasterstein getroffen worden auf den Kopf und war dann lange im Krankenhaus deswegen.
Furchtbar, wenn man eben bedenkt, dass das eben in dem Land geschehen ist, wo wenige Jahrzehnte vorher eben 500.000 Sintize und Rom ja systematisch ermordet worden sind.
Das war ja auch so der Gedanke, war es meine Eltern ja auch so als, naja, nicht jetzt als Hauptmotiv. Das Hauptmotiv war, wir wollen unseren Kindern und uns einfach das Überleben sichern. Deshalb mussten meine Eltern damals aus Ex-Jugoslawien weg, zumal sie daneben neben einem Konzentrationslager gelebt haben. Das kommt auch dazu in Serbien. Okay. Und da mussten sie weg, weil es war einfach der Hass und die Ausgrenzung und der Rassismus in Serbien war noch viel dramatischer und viel brutaler als in Deutschland. Mhm. Und meine Eltern sind mit der Hoffnung nach Deutschland gekommen, dass in Deutschland auch was schuldet, gerade durch den Pogromus, wo 500.000 Menschen umgebracht worden sind. Mhm. Aber auch, weil sie dachten, Deutschland würde besser zu uns sein. Mhm. Deutschland schuldet uns etwas. Mhm. In Deutschland ist Demokratie und Solidarität an erster Stelle, dachten sie.
Also man wollte euch nicht wirklich haben in Darmstadt. Ja. Du hast es auch, finde ich, sehr eindrücklich geschrieben, dass du das Gefühl hattest, ständig eigentlich das Gefühl, das ist der letzte Tag, ob im Zimmer, im Haus oder im Land. Genau. Also Stichwort auch Aufenthaltsstatus, der war ja sehr prekär.
Bis dato. Also der Aufenthaltsstatus von meiner gesamten Familie war sehr, sehr prekär. Mhm. Mein Vater lebt jetzt seit 1977 in Deutschland. Mhm. Und hat immer noch keine Aufenthaltserlaubnis. Mein Vater hat immer noch, also eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, beziehungsweise man kann ja auch die Staatsbürgerschaft beantragen, die deutsche, wenn man das möchte, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Mhm. Er hat bis heute, glaube ich, immer 1,5, 2 Jahre, maximal 2 Jahre Aufenthaltsbefugnis in Deutschland. Und das macht natürlich was mit dir, wenn du ständig dein ganzes Leben durch diesen, ja, durch diesen Amtsapparat auch gehen musst und immer wieder Sorgen hast, dass du von heute auf morgen, wenn Deutschland möchte, dich abschieben könnte. Und dieser Status ist ja jetzt nicht stabil, sondern er wird regelrecht fragil ausgestellt, damit die Menschen immer diese Unsicherheit haben oder immer das Gefühl haben, ja, du kannst ja gehen, wenn es dir hier nicht gefällt.
Mhm. Ja. Dazu, du hast es eben schon angesprochen, das Trauma, also sowohl von diesem Bombenanschlag, über den wir eben gesprochen haben, als auch eben das Trauma von Poyamos. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Poyamos, ja.
Poyamos,
das Verschlingen.
Ja.
Das ist die Übersetzung davon. Das ist quasi die Bezeichnung des Genozids an den 500.000 ermordeten Sinti und Roma in Deutschland beziehungsweise aus Europa.
Ja, das ist ja, also es ist ja inzwischen auch erwiesen, dass eben Traumata von Generation zu Generation weitergegeben werden.
Ja.
Inwiefern hat das deine Großeltern, deine Eltern, dich selbst geprägt, dieses Trauma?
Sehr stark, weil es ein Teil unserer Identität war, auch der Gruppenidentität, der Familienidentität. Ich war gestern noch auf einer Veranstaltung in Karlsruhe, da habe ich einen Vortrag gehalten und dort war auch Anita Awosusi, ihr Vater Hermann, war in mehreren KZs und hat die Geschichte dort ihres Vaters erzählt und ihrer Familie. Und sie sagte, dass die Alten erst so kurz bevor sie sozusagen verscheiden, erst angefangen haben zu reden über das, was passiert ist damals. Und so sehe ich das gerade auch bei meiner Familie, dass gerade die Alten, die entweder in dieser Zeit geboren worden sind oder kurz davor, die noch überlebt haben, erst jetzt anfangen, darüber zu sprechen. So erfuhr ich zum Beispiel, da war ich, glaube ich, 10 oder 11, 12, dass der Vater meiner Großmutter in Dachau ums Leben gekommen ist. Also es prägt auf jeden Fall die Identität, da ist auch ein ganz großes Schweigegelübde auch über das, was passiert ist, weil sich die Eltern und die Überlebenden gesagt haben, wir wollen unsere Kinder nicht traumatisieren mit dem, was wir erlebt haben. Wir haben das erlebt, unsere Kinder haben das Recht, traumafrei groß zu werden und ohne diese Dramen und diese Tragödien von Gewalt und von Rassismus von Anfang an mit der Pike erkennen zu müssen, vor allen Dingen. Wenn sie es irgendwann mal tun, wenn sie erwachsen sind, weil das System sie dazu zwingt, dann ist das eine andere Sache, aber man hält solche Geschichten und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Eltern, ganz viele Eltern, ich glaube auch die in der Ukraine werden ihren Kindern nicht alles erzählen, obwohl sie mittendrin sind.
Und selbst wenn man es nicht in Worten äußert, gibt man diese Traumata weiter. Also das Schweigen oder der Elefant im Raum sozusagen.
Ja, also gerade jetzt, ich will da nochmal ganz kurz wirklich auf die Ukraine zurückkommen, weil das auch so aktuell ist. Gerade Roma in der Ukraine oder nicht weiße Menschen in der Ukraine haben extrem große Probleme, wenn sie es überhaupt in ein Nachbarland schaffen. Weil viele zum Beispiel von den Roma haben überhaupt gar keine Papiere. Können sich gar nicht ausweisen als Ukrainer, weil ihnen da halt eben institutioneller Rassismus in den Behörden begegnet ist und die Menschen einfach auch in bestimmten Bereichen auch eine korrupte Struktur haben und du dir nicht für 500 oder für 1000 Euro einen Pass kaufen kannst, wenn du nicht zahlen kannst, dann kriegst du halt keinen, auch als weißer Ukrainer, Ukrainerin. Und wenn du Roma bist und gar nichts hast, wirst du niemals die Möglichkeit haben, ein Ausweisdokument zu haben. Ne? Und das ist natürlich schon sehr, sehr dramatisch, weil das macht genau in solchen Situationen das große Problem. Mhm. Und das ist auch etwas, was man Kindern nicht sagt. Mhm. Weil eigentlich müsste man das den Kindern sagen. Aber all das sind einfach Dinge, die schmerzvoll, gewaltvoll sind. Und je weniger man den Kindern davon mitgeben kann, desto mehr hofft man. Das ist, glaube ich, so der Punkt, warum das Eltern machen. Und aus Mitgefühl ihren Kindern halt einfach, dass es ihnen dann vielleicht doch besser geht.
Mhm. Tatsächlich hatte ja auf die Situation der Roma in der Ukraine auch der relativ neu im Amt, glaube ich, befindliche Bundesbeauftragte für Sinti und Roma auch aufmerksam gemacht. Ne? Dass eben Hilfsangebote aus dem Westen für Menschen in der Ukraine genau eben nicht bei Roma ankommen.
Ja,
aus den Gründen, die du genannt hast.
Ne? Ja, so ist es.
Ja. Also Familie ist ja ein absolut zentraler Bestandteil deines Lebens, wie des Lebens vieler, vieler Menschen.
Ja, genau.
Genau. Du, wir haben eben über die Traumata und darüber gesprochen, dass Eltern ihre Kinder schützen wollen vor schlimmen Wahrheiten. Wie hast du deine Familie als Kind erlebt? Also war sie für dich so ein Rückzugsort, ein Schutzraum?
Bedingt. In bestimmten Bereichen ja, wenn es um die Gadje, also um die Nicht-Roma ging, die uns was Böses wollten, dann war ich natürlich in meiner Familie geschützt. Aber ich war nicht auch in meiner eigenen Familie nicht wirklich safe, weil dadurch, dass ich schon sehr früh offensichtlich ein schwules Verhalten hatte für meine Eltern, ein offensichtliches schwules Kind war, war ich immer anders. Und Johnny war immer der andere und so, und manchen stößte das auf, weil ihnen meine Art zu feminin war oder nicht maskulin war. Aber ich glaube, wenn es um Schutz ging, hatte ich immer so dieses Sicherheitsgefühl, dass so, ich muss mich, also ich habe zwar es nicht raushängen lassen, dass ich schwul bin, immer, so insgesamt in meiner Biografie, aber ich habe es auch nicht versteckt, so. So, ja, ich bin anders. Wenn ihr mich zum anderen machen wollt, dann bin ich anders. Dann fühle ich mich in dieses, dann richte ich es mir sehr komfortabel ein in diesem Anderssein, so. Und lebe das aus, was ich dann lebe. Und deshalb, wie gesagt, ich hab's nicht jetzt performativ ausgelebt, aber ich habe mir auch wirklich keine Mühe gegeben, es zu verstecken. Das heißt, da war vielleicht so ein Gefühl von, ich bin geschützt. Ich glaube, Oma ist das Ding gewesen. Oma ist eine krasse Matriarchalfrau. So, und die hat irgendwie es geschafft, so alle, die in der Familie vulnerabler sind, mehr oder weniger. Die war auch oft gemein, auch zu den anderen, aber sie war trotzdem, wenn es drauf ankommt, war sie solidarischer mit denen, die in der Familie vulnerabler waren. Und ich zählte auf jeden Fall zu der vulnerabelsten überhaupt. Und das hat Oma ganz schnell festgestellt und hat sich ihren kleinen Enkel, ihren Erstgeborenen, geschnappt und educated.
Offenbar hat sie dir unglaublich viel Rückhalt, Sicherheit, Kraft gegeben, so ein Okay-Gefühl. Du bist okay, so wie du bist, auch wenn du anders bist als die anderen.
Das auch, aber das hat sie eher gemacht, indem sie, wie sie es mir vorgelebt hat. Mhm. Also wenn einer meint, dass meine Großmutter eine unterdrückte Frau gewesen ist in der Familie, dann muss ich sagen, das war nicht der Fall. Mhm. Im Gegenteil, meine Großmutter war nicht die Leaderin, das war schon mein Großvater, aber nicht alleine. Mein Großvater war nicht alleine der Leader, sondern meine Großmutter und mein Großvater, deren Wort wurde gehört oder das, was da besprochen worden ist oder das, was weitergegeben worden ist von ihnen, wurde von beiden gleichwertig aufgefangen. Das kann ich schon behaupten. In unserer Familie war das so. Meine Großmutter war eine sehr selbstermächtigte Person, Gott sei Dank. Sie, den Rahmen hatte sie auch. Also ihr Mann und auch ihre Söhne, und davon hatte sie nicht wenige, die haben einfach ihrer Mutter auch geglaubt, was sie gesagt hat, weil ihre Lebenserfahrung uns in ganz, ganz vielen Bereichen den Arsch gerettet hat. Sie war ein positives Role Model, ein sehr starkes Role Model für mich.
Stichwort Selbstermächtigung spielt ja auch für dich in deiner Biografie eine sehr, sehr große Rolle. Wichtig natürlich ist auch noch zu wissen, du wurdest zwangsverheiratet mit gerade mal 14 Jahren. Mit 18 warst du zweifacher Vater. Und ja, was
mit 17 schon zweifacher.
Okay.
Mit 18 war ich schon Großvater. Nee, das kam später.
Kurz danach, ja.
Ja, ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Das frühe Verheiraten?
Dieses frühe Verheiraten.
Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Also ich kann auch immer wieder das Gleiche nur sagen. Also für mich war es, so blöd es auch klingen mag, in meiner Familie auch nur nicht repräsentativ für alle Roma und Sinti. In meiner Familie war es halt so, dass alle so früh geheiratet haben. Dann war es halt irgendwie in diesem Schutzraum, von dem ihr vorhin gesprochen habt, irgendwie okay. Nicht okay war es, als ich dann in der Schule darüber gesprochen habe oder mit meinen Freunden oder Freundinnen gesprochen habe, die halt mit meiner Kultur zum Teil gar nichts anfangen konnten, weil sie entweder nicht wussten, dass ich Roma bin, oder weil sie es wussten und sich das einfach nicht vorstellen konnten, dass jemand mit 14 heiraten kann. Mhm. Und das konnte ich tatsächlich erst ergreifen, was das für eine Traumatisierung und was das vor allen Dingen auch für ein physischer und psychischer Missbrauch ist, erst als passiert ist. Da habe ich verstanden, oh Gianni, du wirst, da gerade wird deine Beine, dein Rückgrat, dein Herz, mhm, alles wird gerade zermalmt in dir.
Mit der Zwangsverheiratung, ja, und der ja im Prinzip auch großen Erwartungshaltung, dass du ja, dass
die Erwartungshaltung, das insgesamt diese, ja, Erwartungshaltung, wobei ich dazu sagen muss, ich wollte Kinder haben, so blöd es auch klingen mag. Natürlich, weil es man von mir erwartet hat, aber auch, weil ich in einer Familienkommune groß bin und immer auf Babys aufgepasst habe und immer derjenige war, der, wenn irgendwas ist, lass das Kind bei Gianni, der passt auf das Kind auf. Da war ich schon irgendwie 10 Jahre alt, da konnte ich schon irgendwie auf ältere Cousins und Cousinen aufpassen oder auf irgendwelche Onkels und Tanten. Mein Onkel Marian ist ja 6 Monate jünger als ich. Auf den habe ich jetzt nicht aufgepasst.
Ja.
Also ist ganz schräg. Deshalb, ich hatte immer eine große Affinität zu Kindern und eine große Liebe zu Kindern, und dass ich dann natürlich so früh mit 16 und 17 Vater geworden ist, war natürlich geschuldet, dass ich mit 14 verheiratet worden bin und weil man es auch von mir erwartet hat. Ja, ja, so war es. Ich bereue es aber nicht. An dieser Stelle ist mir das ganz, ganz wichtig. Ich habe 2 großartige, gesunde, wunderschöne, sehr, 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 sehr kluge Kinder, die mich über alles lieben und ihren Vater vergöttern. Und das sage ich tatsächlich in einem durch, weil mir das so wichtig ist, es auch an dieser Stelle auch zu benennen. Es war einfach klar, Gianni heiratet mit 14, weil mein Vater mit 14 geheiratet hat, weil mein Opa mit 14 geheiratet hat, weil mein Urgroßvater mit 14 geheiratet hat, weil alle mit 14 geheiratet haben und alle mit 16 auch Eltern geworden sind. Das ist unserer Biografie, das schreibe ich auch im Buch, es ist unfassbar. Und deshalb, es war normal, so blöd es auch klingen mag. Ja. Und normal wurde es natürlich, als ich in der Schule es gesagt habe. Aber wie gesagt, dieses Trauma meines Körpers hat in meinem Fall das Privileg, dass ich als schwuler Mann leibliche Kinder habe und Enkelkinder habe. Und das ist für mich am Ende des Tages ein kleines Krönchen wert.
Okay. Ja, ja.
Deshalb auch Königskinder.
Deine Kinder sind Königskinder.
Das beschreibe ich auch in dem Buch.
Ja,
das meine ich mit Königskinder. Aber auch damit zu sein, behandle dich selber wie ein König oder eine Königin, damit du alle anderen auch teilhaben lässt und keine anderen Menschen, die vielleicht eine schlechtere Ausgangsbasis haben oder eine schlechte Lebenssituation dafür verachtest, sondern im Gegenteil, sie wertschätzt, dass sie es vor allen Dingen bis dahin geschafft haben.
Okay, ja. Also du hast in deinem, ja, würde ich mal sagen, immer noch jungen Leben unglaublich viele Erfahrungen gemacht. Also nachdem du so jung Vater geworden bist, hast du dich dann mit 20, auch gar nicht so alt, würde ich jetzt mal sagen, für die Zeit damals, als schwul geoutet. Yeah. Wie hat das deine Familie aufgenommen?
Theatralik mit Drama, mit nein, du bist es nicht, und zwischen Pseudorauchen von meinem Vater, der eigentlich nie geraucht hat, sich aber vor Stress eine angezündet hat, und der Floskel, Gianni Versace ist auch schwul, mein Sohn, ist nicht schlimm, und zwischen, oh, es ist total schlimm, weil du bist ja gar nicht schwul, weil wenn du nämlich der dominantere Part in der Beziehung bist, bist du tatsächlich dann der Mann und dann bist du nicht schwul. Also so ganz bescheuerte Geschichten, die er in seiner homofeindlichen, homophoben Gedankenwelt indoktriniert bekommen hat, nicht zusammengekriegt hat, aber trotzdem, und das war das, was ich zu dem Zeitpunkt zwar nicht gesehen habe, das kann ich heute sehen, trotzdem aber die Sorge um sein Kind hatte. Denn das war ja nichts weiteres. Also wenn mein Vater hat mir das ja ausreden wollen oder mich sagen oder es negieren wollen, einfach nur aus dem Grund, weil er wusste, dass du als Roma sowieso schon so viele mehrfach Diskriminierungen erleben musst. Und wenn du dann noch schwul, trans oder non-binär bist, hast du dann einfach nochmal ein Häufchen mehr Scheiße, die du wegkippen musst. Aber auch, weil er sich nicht eingestehen wollte, dass sein einziges Kind schwul ist. Das hat ihm natürlich auch sein Plan, wer für ihn am Ende des Tages und die Familie, Kinder sind Ressourcen, weil einfach man von den Zugängen ausgegrenzt ist, und deshalb sind Kinder Ressourcen, die man braucht, um einfach die Familie in die nächste Generation zu bringen. Und das war schon für ihn krass, krass, krass traumatisierende und beängstigte Situation, dass ich gesagt habe, Papa, ich bin schwul.
Okay. Aber du bist dir treu geblieben und bist einfach weitergegangen, sage ich jetzt mal, auf deinem Weg der Selbstermächtigung, der im Prinzip mit deiner Oma, wie du vorhin beschrieben hast, angefangen hat. Ja, gab ja. es da, also war das irgendwie so immer so, du gehst deinen Weg, du gehst deinen Weg, ja. Mit demselben Tempo, oder gab es da auch Punkte, wo du irgendwie gezweifelt hast?
Oh ja, ganz viel, ja. ganz mhm. viel, ganz viele Depressionen, ganz mhm. viele Selbstzweifel, ganz viele Zerrissenheit zwischen was ist richtig, was ist zwar viel Wut, viel mhm. Aggression, viel Psychotherapie, viele Seminare. Viele Bücher, viele Tränen, viele Gespräche mit Menschen, denen ich vertrauen konnte. Und am Ende des Tages habe ich gesagt, reiß dich zusammen, es ist dein Leben. Du hast die Deutungshoheit über deine Gefühle und mit wem und wo und wann du eine Beziehung haben willst. Ich wollte für mich die absolute Souveränität in meinem Körper wieder erlangen oder sie überhaupt erstmal kennenlernen. Ich hatte sie nicht. Mhm. Und heute weiß ich, was es bedeutet. Ich bin heute mein eigenes Souverän. Mhm. Und das ist hart erkämpft.
Mhm. Mhm. Ja. Und also du bist ja viel mit Workshops unterwegs. Mhm. Dein Hauptthema ist schon Diskriminierungen der Sinti und Roma ja. oder Roma in erster Linie anzugehen. Und du bist, verstehst dich jetzt weniger als Aktivist in der schwulen Szene, oder kann man das jetzt
so nicht beides? Oh doch, mich kennt man schon. Ich bin tatsächlich so der, doch, man kennt mich in der Queerness Community auf jeden Fall. Und das ist auch das Thema, was ich auch, ich kann es mir ja nicht, es ist ja genau das Ding, weißt du, wenn man darüber spricht, warum machst du diese Arbeit? Also ich kann mir aus meinem Körper nicht herausfiltern, dass ich schwuler Mann bin und dadurch natürlich auch ganz viel Homofeindlichkeit und Diskriminierung und Ablehnung erlebe, auch in der Mehrheitsgesellschaft, Und das andere ist natürlich, ich bin Roma und Roma sind per se mehrfach diskriminiert, auch durch meine Biografie, die zeigt ja auch die ist ja so ein bisschen eingebettet in historischen Strukturen, so beschreibe ich das ja auch, dass ich weiß, dass ich einfach, wenn ich habe einen Skill mittlerweile entwickelt, um das einfach nur mal abzukürzen, ich weiß, dass ich vulnerabler bin als viele, aber ich weiß, dass ich auch viel selbstermächtigter bin als viele. Mhm. Das ist so dieses, das spielt Ping-Pong mit mir, ne? Mhm. Mittlerweile ist es so, wenn ich morgens aufstehe und wieder eine Reise angehe, ziehe ich meinen Mantel an oder meine Jacke und denke mir, Gianni, alles klar. Heute bist du cool, heute lässt du dich nicht provozieren, heute lässt du dich, selbst wenn du irgendwo beleidigt wirst, rassistisch angegangen wirst, angerumpelt wirst, jemand irgendetwas unterstellst, hältst du deinen Mund, du hast heute nicht die Kraft dazu, in diesen Diskurs zu gehen oder in diese Auseinandersetzung zu gehen. Mhm. Weil es in der Vergangenheit, gerade jetzt, wo ich sehr viel unterwegs bin und die Menschen mich auch mittlerweile auch in der Öffentlichkeit kennen und auf den Straßen erkennen, erlebe ich teilweise schon Dinge, die sehr unangenehm sind. Und da muss ich gucken, dass ich mit meinen Kräften Haushalte oder in Zukunft mir einen Bodyguard holen. Vielleicht nach diesem Podcast, der so erfolgreich sein wird, dass ich mir endlich einen Bodyguard leisten kann oder eine Bodyguardin. Muss man das gendern? Weiß ich gar nicht.
Mit Sternchen.
Mit Sternchen, genau.
Ja, aber das ist ja wirklich schlimm. Also das ist ja eigentlich...
Das ist nicht schön, das stimmt. Ja. Also diese Anfeindungen kenne ich. Auf der einen Seite ist das gut, weil ich kenne diese Anfeindungen aus frühester Kindheit. Mhm. Somit habe ich eine gewisse Resilienz entwickelt und gehe da einfach heute auch einfach anders mit um. Früher als Teenager hätte ich wahrscheinlich einen auf die Nase gehauen. Heute tue ich es nicht. Heute ignoriere ich oder gehe in den Diskurs. Und nicht immer tut mir die eine oder die andere Entscheidung gut. Mhm. Was mir hilft, ohne kleine Maus, die läuft gerade hier durch.
Okay.
Ja, es ist wirklich toll. Es ist wie in einem Film.
Spooky.
Ja, es ist toll. Ja. Ich glaube, die ZuhörerInnen können sich schon richtig vorstellen, wo wir gerade gelandet sind.
Schade, dass wir keine Kamera haben.
Genau.
Vielleicht ganz gut.
Ja. Nee, aber das meine ich so. Das heißt, ich muss es mir immer wieder wirklich aussuchen und das ist manchmal schwierig, den richtigen Weg einzugehen.
Was sind das für Szenarien, wo du, ich sag jetzt mal so, wirklich schlimm angegriffen, angepöbelt wirst? Erlebst du das bei Lesungen?
Ich erlebe das in der Öffentlichkeit, wenn ich aufs Taxi warte und mich irgendjemand auf der Straße auch erkennt. Ich erlebe es im Internet und ich erlebe es vor allen Dingen bei Bahnfahrten. Und ich fahre grundsätzlich erste Klasse, weil ich mir insgesamt erhoffe, wenn ich erste Klasse fahre, dass die Menschen einfach auch verstehen, dass ich nicht jetzt jemand bin, der darauf verzichten könnte. Ich weiß, es hat einen kapitalistischen Ansatz, aber es ist ja so, sonst gäbe es ja nicht die erste Klasse.
Ja.
Also warum ist man privat versichert? Weil man es sich leisten kann, ganz normal und so. Und das ist dann so der Versuch, das irgendwie abzufangen, aber da auch nicht. Da gibt es eine ganz krasse Situation, das ist ein bisschen länger her, ich habe das auch auf Instagram veröffentlicht, da war ich im Speisewagen, habe meinen Rucksack da stehen lassen und hinter mir saßen zwei etwas ältere Damen und ich kam erst 15 Minuten später, weil es so lange gedauert hat im Speisewagen und als ich dann zurückgekommen bin, mich hingesetzt habe beim Essen, sagte die Frau, nicht zu mir, aber zu ihrer Nachbarin in Deutsch, weil sie davon ausging, dass ich nicht Deutsch spreche, beziehungsweise weil ich auch die Kopfhörer auf hatte und sie hat gedacht, ich würde Musik hören. Da sagte sie zu ihrer Nachbarin, oh Gott sei Dank ist der zurück. Ich habe gedacht, der Waggon geht jetzt in jedem Moment in die Luft, weil er seinen Rucksack hat liegen lassen. Ja. Ja. So. Ja, und das war schon so. Da habe ich mich umgedreht und habe ich gesagt, haben sie das jetzt gerade über mich gesagt und so. Und dann ging es in den Diskurs. In dem Fall ging es in den Diskurs, war auch nicht schön.
Ja.
Also solche Sachen, das sind einfach unangenehme Sachen, die halt einfach passiert sind. Und wenn du die irgendwo an jeder Stelle damit rechnen musst, dass du frontal oder kollateral von Menschen mit ihren Mikroaggressionen, die sie vielleicht auch selbst in sich haben, also es ist ja nicht immer Rassismus. Also klar, es hat das immer irgendwie so Geschmäckle, sagt man in Karlsruhe. So, Geschmäckle von Rassismus oder von Xenophobie. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass es ganz, ganz viele unglückliche Menschen in diesem System gibt, in dieser Gesellschaft gibt, die einfach auch AntagonistInnen brauchen, um sich vielleicht in dem Moment besser zu fühlen, weil durch diese patriarchalen Strukturen ihnen dann vielleicht so viel Aufgabe mitgeben, dass sie krank werden und einfach Menschen, die krank sind, die Depressionen haben, starke, unbehandelte Depressionen haben, kein gutes Zuhause haben, keinen guten Job haben, keine PartnerInnen haben oder vielleicht auch krank sind und alleine sind, entwickeln Wut, entwickeln Hass, entwickeln Aggressionen. Und manchmal braucht es auch für diese Menschen ein Ventil und oft bin ich das, was nicht richtig ist. Dann sollen sie halt lieber boxen gehen oder eine Psychotherapeutin besuchen und sich versuchen zu heilen, aber uns nicht irgendwie als Sündenböcke für ihre Depressionen oder für ihr schlechtes Leben zu benutzen. So sehe ich das auch, frei von diesem Thema jetzt Rassismus. Also ich glaube, das kann ich mittlerweile schon differenzieren, aber trotzdem ist immer, wie gesagt, das Geschmäckle dabei.
Du exponierst dich eben als schwuler Roma und bekommst also jede Menge Aggressionen, Rassismus und so weiter ab. Du schreibst in deinem Buch, dass du auch Aktivist geworden bist wegen deiner Kinder, weil du Vater geworden bist.
Ich glaube, das war so der Hauptgrund. So im Nachhinein, glaube ich, war es tatsächlich schon so der Hauptgrund. So, ich wollte halt unbedingt, dass meine Tochter nicht verheiratet wird. Es war mir klar.
Hat das geklappt?
Ja, ja, die hat ihren eigenen Partner, die ist jetzt mit ihrem wunderbaren Freund, verlobten Mann zusammen, haben ein eigenes Kind, die ist ja 26, ist jetzt Mutter geworden und so. Das war mir schon sehr wichtig. Ich wollte vor allen Dingen, dass meine Kinder frei, selbstbestimmt sich aussuchen sollen, wen sie lieben und welche sexuelle Identität sie bevorzugen. Also das war mir schon sehr, sehr wichtig, weil ich hab schon wusste schon, dass das von der Familie, so lachen, die Maus springt hier überall rum. Kick sie dir mal an, das ist total süß. Du darfst das nicht rausschneiden aus dem Podcast.
Nein, die Maus ist mit dabei.
Die Maus ist mit dabei.
Ich habe sie noch nicht gesehen, aber bestimmt sehe ich sie auch.
Aber du hast keine Angst vor
meinem Rücken.
Die ist ganz
ich habe keine Angst vor Mäusen, süß. Ich habe nur Angst vor Ratten.
Nee, ja gut, das sind Mutanten.
Wir waren gerade bei deiner Tochter.
Genau, ich habe versucht, meine Tochter natürlich, versucht, als jemand diese Erfahrungswerte hatte und wusste, was diese Trauma mit einem veranstalten, war mir total wichtig, halt eben bei meinen Kindern das zu verhindern. Und deshalb war halt eben politische Aufklärungsarbeit erstmal in der eigenen Familie die Aufgabe, bevor es dann in die Öffentlichkeit ging.
Und deine Tochter Vanessa hat ja auch ein sehr kluges Vorwort zu deinem Buch geschrieben.
Ein sehr, sehr kluges
das fand
Vorwort,
ich sehr bewegend auch. Darin schreibt sie beispielsweise, dass die Sprache Romanes so schützenswert ist wie die Feste und Traditionen der Roma. Was bedeutet dir Romanes, die Sprache? Was ist sie für dich? Spielt sie noch eine große Rolle in deinem Leben?
Absolut. In meiner Familie sprechen alle Romanes, auch meine Enkelkinder. Das ist Zuhause, Heimat. Gerade weil wir ja als Staatenlose ja sehr lange gegelten haben, ist unser Romanes, es ist eine ja, oral-historische übertragene Sprache, die in jeder Gruppe anders gesprochen wird. Und unsere Sprache aus unserer Gruppe ist unsere Identität.
Könnt ihr euch mit, ich sage jetzt mal, anderen Gruppen, wenn du sagst, jede Gruppe spricht sie anders, kann man sich untereinander verstehen oder über die Gruppen
hinweg?
Mein Sohn
ist zum Beispiel mit einer Lowaritza, seine polnische Romni, eine deutsch-polnische Romni zusammen. Und das Romanes von polnischen Menschen, die in Deutschland groß geworden sind, ist nochmal ein bisschen anders als jetzt das Romanes von Menschen, die jetzt aus Ex-Jugoslawien und Roma sind und in Deutschland geboren sind. Ist ein bisschen anders, aber es ist in der Base schon das Gleiche. Also wir können uns schon verständigen, so ist es nicht.
Okay.
Auch mit Sinti zwar schwierig, aber es geht. Geht schon.
Ja.
Das ist so wie Deutsch und Schweizerdeutsch oder so wie Niederlands oder so. Das, so kann man es ungefähr so immer so hin und her.
Sehr gut mit Dialekten. Ich mag das total.
Ja, ich bin so ein Dialekten-Nerd.
Ja,
ich bin Kind aus den 78 geboren. Wir hatten ja nichts.
Ja.
So, wir hatten wirklich nichts. Wir hatten Gameboy kam irgendwann mal. Wir hatten irgendwann mal Nintendo und Atari und sowas. Was wir dann hatten, war halt Fernseher. Und im Fernsehen hast du dann halt eben halt alles gesehen. So ungefähr. Und ich bin ein großer Kurt Krömer-Fan, kommt auch dazu. Der folgt mir bei Instagram.
Also er auch Fan von dir.
Ja, ich hoffe doch.
Sehr schön. Wir hatten vorhin über Traditionen gesprochen. Also so furchtbar viel haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich würde ganz gerne mit dir drüber sprechen. Traditionen, die einerseits Halt gegeben haben und Traditionen, die dich aber wahrscheinlich auch immer mal wieder eingeengt haben. Also das ist irgendwie so ein, eigentlich ist das ja der totale Widerspruch. Wie gehst du damit um?
Also in diesem Widerspruch sind ja auch meine Eltern groß geworden und insgesamt befand sich meine Familie ständig in irgendeinem Widerspruch. Auf der einen Seite bist du deutscher Staatsbürger, hast aber kaum Rechte, das ist ein Riesenwiderspruch. Auf der einen Seite trägt dein Kind Röcke, kommst aber nicht klar, wenn der dir irgendwann mal sagt, dass er schwul ist. Widerspruch. Also es gibt schon sehr viele Widersprüche, die wir halt einfach, oder Ambivalenzen würde ich behaupten. Ich glaube, Ambivalenzen ist vielleicht etwas besser. Aber so ist halt unsere Lebensrealität gewesen. Und die Traditionen, die haben tradiert, weil sie von, da ist das Wort tradieren, glaube ich, drin, das ist von Menschen gemacht. Und Traditionen werden aus Umständen und aus Ursachen auch geschöpft. Und die Umstände und die Ursache, die meine Menschen, meine Vorfahren einfach in Europa hatten, waren halt nicht die als von, weiß ich nicht, vom Hubert von nebenan. Vielleicht anders. Auch vielleicht gewaltvoll, aber nicht so wie bei mir. Und das macht natürlich auch was. Und es entwickelt, man sagt heute Coping-Strategien. Und diese Überlebensstrategien werden dann irgendwie tradiert zu Traditionen, zu Automatismen, würde ich behaupten. Um einfach auch, am Ende war es für unsere Familie immer, es ging immer um Survive. So Survive. Es war, wir waren immer im Existenz-Überlebensmodus. Und deshalb gab es zum Beispiel diese Tradition, mit 14 verheiratet zu werden, das ist mitunter damit geschuldet. Aber es ist ja nicht nur was, es ist ja nicht nur diese Bad Picks, die wir jetzt hier jetzt irgendwo erwähnen wollen. Es gibt auch Traditionen, wo wir unheimlich ganz viel miteinander auch Liebe und Treue uns schwören. Zum Beispiel, meine Familie ist orthodox und auch eine andere Konfession. Und da haben wir schon verschiedene Feste, die wir feiern, die das Leben feiern, die Kunst feiern zum Beispiel. Die Geburt wird bei uns anders gefeiert, als vielleicht man es so in Deutschland kennt. Das ist in Deutschland, ist es ja was sehr Intimes, was sehr fürs Paar, und das Paar zieht sich sehr zurück und möchte überhaupt gar nicht am besten niemanden haben, weil die Frau natürlich auch in diesem Ausnahmezustand dann auch in dem Moment ist. Bei uns ist es ein bisschen anders. Bei uns wird Geburt gefeiert. Da sind die schwangeren Frauen in meiner Familie, sage ich das auch nur, die wollen dann auch, dass 30 Leute vom, vom Krankenhaus stehen, mhm. weil mhm. dann fühlen sie sich auch geschützt und geachtet und das ist auch so eine Form von Tradition. Mhm. Oder wir haben auch so eine Art Vergebungsfest. Mhm. Das heißt, wenn du jedes, man, da ist die Maus wieder. Die hinkt aber.
Oh,
und Arme. Das sind dann halt einfach auch so, wenn man viel Streit hat oder viel Auseinandersetzung in der Familie hatte, dann gibt es dann so einen Tag, in dem man dann sozusagen Essen macht, Trinken macht, Musik spielt und am Ende des Abends küsst man sich dann gegenseitig die Hand und bittet um Vergebung für die Boshaftigkeiten, für die Sticheleien, für die Streits und die Auseinandersetzungen, die man das letzte Jahr miteinander hatte. Finde ich schön.
Das klingt total toll. Ja.
Ja.
Du hast dich sehr in deinem Buch offenbart. Und ja, ich frage mich, das war ja sicherlich auch ein langer Weg, ein intensiver Prozess, intensive Gespräche auch mit Öyin Damola, der Journalistin, mit der zusammen du das Buch geschrieben hast.
Ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Ich konnte es A nur ihr sagen, weil sie eine sehr enge Freundin ist und ich sie einfach auch so eine psychologische Gesprächsführung auch versteht. Mhm. Und weil sie selber Rassismuserfahrungen hat, sie ist eine schwarze Frau und ist genauso alt wie ich, sie ist 44 und deshalb war es möglich. Sie hat mir den schützenden Rahmen gegeben und hat mich dort in eine Komfortzone eingebettet, um mit ihr dieses Buch machen zu können. Es war Selbsttherapie, es war Verarbeitung, es war aber auch viel sich wegschreiben von der Seele, sich wegsprechen von der Seele, wegreden von der Seele vor allem. Ich habe auch das Hörbuch eingesprochen. Also das Hörbuch war zum Beispiel für mich so die größte Herausforderung eigentlich, weil ich zwischendurch immer zusammengebrochen bin. Also wenn man sich das anhört, dann hört man auch zwischendurch meine Stimme, wie sie bibbert. Oder es gibt dann, glaube ich, einen Moment, wo ich einfach weine.
Okay,
so.
Das ist auch dann drauf.
Das ist mir, der Verlag hat gesagt, die haben es tatsächlich in einem Schwupps weggenommen. Die haben gesagt, du musst gar nichts nachsprechen, gar nichts korrigieren.
Ja.
Weil so wie du es gelesen hast, das bist du.
Ja,
du bist kein Schauspieler, du bist kein Synchronsprecher. Ja, du hast Talent, aber am Ende des Tages wollen die ZuhörerInnen den Autor, dessen Geschichte gesprochen wird, einfach auch fühlen. Und das kann man mit der Stimme sehr gut. Und das konnte ich mit Öyin, weil wir zusammen durch ihre Stilistik und durch mein Sprechen, durch mein Tun nicht nur strukturellen Rassismus historisch in die Präsenz holten anhand meiner Geschichte, was Rassismus gerade auch gegenüber Sinti und Roma hier in Deutschland so für Auswirkungen hat. Aber es ging uns natürlich auch zu zeigen, was kleine Mehrheiten sind und wie wir Menschen in diesem Land, die immer noch von einer Minderheit, die als Minderheit betitelt werden, da die Frage, wer stellt denn überhaupt, wer hat denn überhaupt diesen Titel uns gegeben? Wer, warum, wieso, weshalb, für welchen Zweck? Und ist es denn tatsächlich so, dass du und ich zum Beispiel die Minderheit in diesem Land ist? Diese Frage haben wir gestellt.
Ja.
Und eine Antwort gefunden.
Also ich finde den Titel toll. Also und genau.
Kleine Mehrheit bedeutet wirklich, weil ich auch mit diesem Wort Minderheit nicht klarkam. Ich finde dieses Wort, es ist nicht positiv besetzt. Es hat irgendwas, es macht was
es
mit dir.
Es klingt nach minderbemittelt. Also für mich.
Ja, genau so ist es. So habe ich mir auch immer gefühlt mit diesem Wort. Und es hat mir auch so suggeriert, du bist nichts, du kannst nichts, wir die Mehrheit entscheiden für dich. Und wenn wir von Strukturen reden, dann müssen wir tatsächlich dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren Menschen, die eine andere Positionierung in der Gesellschaft haben, Frauen insbesondere, aber auch queere Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, behinderte Menschen vor allen Dingen. Das ist auch wiederum so eine Sache, die bezeichnet man auch als eine Minderheit in Deutschland. Es sind über 10 Millionen Menschen, soweit ich weiß, die in Deutschland eine Behinderung haben und nur 3% von diesen Menschen haben ihre Behinderung von Geburt an. Ja. Alle anderen haben sie erworben. Wir reden darüber, dass über 40% der Menschen in diesem Land als nicht weißchristlich gelesene Personen durch die Welt gehen und schon seit Jahrzehnten, seit Dekaden in Deutschland leben und nicht wählen dürfen, weil sie keinen deutschen Pass haben.
Ja.
Das ist keine Minderheit. Wir reden von lesbischen Frauen, wir reden von transidenten Flinterpersonen, wir reden von non-binären Personen, wir reden von Sintize und Romja, wir reden von Jüden und von People of Color, wir reden von so viel Heterogenität, die so kraftvoll ist, so ein starker Motor auch für unsere Wirtschaft und für unsere Zusammenhalt und für die Teilhabe in diesem Land haben und wir gucken weg und betiteln sie als Minderheit. That's not That's not God.
Stichwort Allyship, also Verantwortung zu übernehmen, sich seiner Privilegien erstmal bewusst zu werden. Ich glaube, man muss ja irgendwie mit kleinen Schritten anfangen, ne?
Yeah.
Und dann auch in einem zweiten Schritt bereit sein, Privilegien auch abzugeben.
Oder wenn du Privilegien hast, teil sie, share sie mit den Menschen, die halt einfach auch in diesen Positionen hingehören.
Ja.
Das heißt, wenn du einen Job hast zu vergeben, dann bitte guck nicht nach Namen und nach Aussehen, sondern guck nach Qualifikation.
Ja.
So. Und wenn es dann der Mohammed ist, der die gleiche Qualifikation hat wie der Michael, dann musst du dir überlegen, ob du vielleicht doch nicht in dem Fall den Mohammed nimmst, weil Mohammed Schwierigkeiten, mit größeren wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, diesen Job zu bekommen oder vielleicht auch nicht einmal eine anständige Wohnung hat, weil er Mohammed heißt und weil er wie ein Mohammed aussieht, in dem er nicht weiß ist. Und das ist so das, was ich meine. Das ist Allyship. Es ist auch gut, etwas Gutes zu tun. Man fühlt sich als Mensch gut, wenn man weiß, man hat ein Stück weit Gerechtigkeit geschaffen mit einer Entscheidung, die einem obliegt. Also, wenn ich in meinem Leben das Privileg hätte, so finanziell abgesichert zu sein oder so viel Geld zu haben, ja, jetzt werde ich kapitalistisch. Hallo Mäuschen, da ist sie wieder.
Jetzt habe ich sie gesehen.
Das ist ganz süß, aber die humpelt. Also wenn ich so viel Kapital besitzen würde, dass ich mir keine Gedanken mehr habe, dann würde ich nur Entscheidungen treffen, damit es mir und anderen Menschen gut geht und dass ich das Gefühl habe, ich tue was Gerechtes. Ich weiß, es klingt jetzt sehr symbolpolitisch. Ich weiß, es klingt sehr selbstverliebt oder selbstvisionär. Aber ich brauche das. Ich brauche das, weil ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wo ich herkomme. Wenn meine Geschwister aus der Sinti und Roma und BIPOC-Community mir nicht die Plattform gegeben hätten, bevor es die öffentlichen Medien gemacht haben, hätte man mich nicht gekannt. Und jetzt bin ich an der Position, und halte meinen Fuß in die Tür, dass andere reinkommen. Und das ist das, was ich mir einfach gesamtgesellschaftlich wünschen würde. Das wünsche ich mir wirklich. Das ist wirklich mein Wunsch. Partizipation, Teilhabe. Wenn wir das hinkriegen, dann kriegen wir das auch mit dem Patriarchal hin, einigermaßen. Aber auch mit rassistischen Strukturen können wir dann auch damit aufbrechen. Ich weiß nicht, ob wir sie ganz wegbringen werden. Es wäre schön, vielleicht erleben das unsere Kindeskindeskinder. Aber wir müssen heute das Vermächtnis dafür setzen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber sprechen.
Du exponierst dich, du nutzt deinen Namen, der inzwischen bekannt ist, und auch dein Gesicht dafür, auf die Belange, insbesondere der Roma-Community aufmerksam zu machen. Weil du eben privilegiert bist im Vergleich zu vielen anderen, die, wie du vorhin auch gesagt hast,
privilegiert.
Immer noch, hat erkämpft privilegiert.
Das ist wichtig, an der Stelle zu sagen.
Ja, du hast recht, entschuldige, genau.
Kein Problem.
Aber das, also andere, die eben immer noch jeden Tag ums Überleben kämpfen, wie du es ja auch beschreibst und wie es ja einfach auch Realität ist, also durch Diskriminierung im Bildungsbereich, in allen möglichen Bereichen.
Genau, und deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur den Fokus auf mich richtet, ich bin sehr dankbar dafür, dass die Menschen mir zuhören, aber ich bin nicht der Letzte in dieser Community, der was zu sagen hat, sondern es gibt ganz, ganz viele großartige Menschen und noch viele, die noch sehr jung sind, und deshalb ist es wichtig, dass wir gerade im Bildungswesen aufhören, Sinti und Roma-Kinder zu besonders Schulen.
Ja, genau. Also du selbst warst ja auch davon betroffen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Du warst auf einer Förderschule, hast es dann schließlich zum Bachelor gebracht. Also das ist wirklich eine grandiose Karriere.
Vielen Dank.
Und das sollte aber eben nicht einfach sozusagen das leuchtende Beispiel, die einsame Ausnahme sein, sondern es sollte einfach sehr viel selbstverständlicher sein.
Genau. Dass für die Kinder, die es können, und die Eltern, die ihre Kinder dabei unterstützen, für die steht alles offen, und auch die nicht Abitur machen, können trotzdem gute Abschlüsse machen und gute Jobs bekommen und gesund und ihre Existenzbedürfnisse für sich und ihre Familie leben. Und das ist so das, was wir doch eigentlich brauchen. Und vor allen Dingen, es geht uns so viel wichtiger Arbeitskraft verloren in diesem Land. Uns fehlen so viele Fachkräfte. Ich arbeite in der Zahnmedizin unter anderem auch. Und ich sehe es gerade wie bei uns in der Praxis einfach, also wir suchen dringend zahnmedizinische Fachangestellte, wir suchen sogar Ärzte und Ärztinnen, selbst die werden Mangelware mittlerweile und in anderen Bereichen und die gerade in der Dienstleistung oder in der Reisebranche ist es noch viel schlimmer und da ist es doch vielleicht mal wichtig zu gucken, dass wir halt einfach gerade da in allen Ebenen, ich meine jetzt nicht nur irgendwie die Menschen am Fließband, sondern ich meine auch in den hohen gesetzten akademischen oder in den mittleren administrativen Wirtschaftsebenen müssen Menschen aus der Roma und Sinti-Community sichtbar sein, aber auch andere rassifizierte Körper. Denn ich glaube wirklich, wenn wir es schaffen, und das ist jetzt wirklich eine sehr starke Vision, wenn wir schaffen, die vulnerabelste Person in einer Gesellschaft an einer großen Stelle zu stellen, dann würden alle davon profitieren.
Und du hast das, glaube ich, auch in deinem Buch geschrieben, deine geheimen Waffen, Humor. Nämlich Charme, genau, Humor, auch wenn es weh tut.
Ja, gerade da.
Ist dir das angeboren?
Ja. Ja, es gab, ich beschreibe das im Buch, es gab eine Situation, da waren wir im Zelt und es blitzte und donnerte und wir haben wirklich gedacht, jeden Moment sind wir tot, jeden Moment sind wir kaputt, der Blitz schlägt in uns ein und mein Onkel Marian hat halt einfach einen fallen lassen. Und dem Moment seine Flatulenz brachte Humor hervor und wir haben alle angefangen zu lachen und diese schreckliche, furchtbare Situation war einfacher zu ertragen. Also es ist eine Überlebensstrategie. Humor ist eine Art von Kommunikation, Lachen und so weiter. Das ist nichts weiteres als Kommunikation. Wenn wir zusammen lachen, können wir auch zusammen weinen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Message daraus und ganz ehrlich, hätte ich keinen Humor gehabt, ich meine, ich war ja früher, oder bin es ja immer noch zum Teil, aber ich habe früher Stand-Up-Comedy gemacht, heute nicht mehr. Und ich habe das auch auf Comedy-Bühnen verstoffwechselt, quasi. Okay. Und das hat mir auch in gut Deutsch in vielen Situationen den Hintern gerettet. Mhm. Echt. Das habe ich schon gebraucht. Humor ist ganz wichtig.
Ja, sehr schön. Herzlichen Dank, Johnny, für das Gespräch. Vielen Dank dir.
Vielen Dank. Grüße an die Mäuschen.
Ja, mal gucken. Siehst du sie gerade noch?
Nee, die ist jetzt gerade weg.
Jetzt,
ich glaube, die ist jetzt gerade im Müsli und im Bulgur gelandet. Gott sei Dank frühstücken wir hier nicht. Wir sagen nicht, in welchem Hotel wir waren.
Ich wollte gerade sagen, genau. Danke, Johnny. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war das Gespräch mit Gianni Jovanovic. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Mich hat die Begegnung mit Gianni noch lange beschäftigt, nicht nur wegen der Maus. Sein Leben war und ist von Gewalt geprägt und dennoch ist dieser Mensch so voller Hoffnung und Zuversicht. Das hat mich sehr berührt. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.